direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg, die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit zwei genialen Kollegen, Dr. Marius Raab und Professor Dr. Klaus-Christian Carbon. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir fangen ein neues Kapitel an. Kapitel 14 sind wir inzwischen schon. Und wir haben uns gedacht, dass wir uns mal ganz intensiv mit der Markt- und Werbepsychologie auseinandersetzen. Ein großes Thema, weil die Psychologie hat sich ja als Ziel gesetzt, menschliches Erleben und Verhalten nicht nur zu beschreiben, zu erklären und zu vorherzusagen, sondern auch zu verändern. Und in der Werbung soll ja ein Mensch gezielt beeinflusst werden, ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung käuflich zu erwerben. Werbung ist ja das Mittel der Wahl. Wir sind tagtäglich damit konfrontiert, werden bombardiert. Und ich fange einfach mal mit einer ganz einfachen Frage oder mit einer vermeintlich einfachen Frage an dich, an Klaus. Wann funktioniert Werbung?
Also ich würde tatsächlich Werbung noch ein ganz bisschen anders fassen. Ich würde es noch ein bisschen weitergreifen. Ich würde tatsächlich sagen, Werbung funktioniert dann, wenn die Einstellung gegenüber dem Produkt bzw. der dahinterstehenden Marke oder Firma tatsächlich langfristig verbessert wird. Und das sollte natürlich dann tatsächlich auch genau dort darin münden, was du gerade gesagt hast, dass eben dieses Produkt bzw. die Dienstleistung, das kann es ja auch sein, verstärkt nachgefragt wird. Aber erstmal geht es tatsächlich um die positive Wirkung auf die Marke oder auf die Firma.
Okay, das klingt ja jetzt relativ einfach. Mhm. Und ich meine, na gut, dann gebe ich halt ein paar Millionen aus, beeinflusst die Einstellung zu meinem Produkt und mache einen Reibach. Also, aber so einfach ist es ja nicht. Warum, beziehungsweise spannender als die Frage, warum funktioniert Werbung, ist ja, warum funktioniert Werbung nicht? Oder manche Werbung nicht?
Eine der Haupterklärungen basiert eigentlich tatsächlich auf Fechners Ästhetik-Assoziationsprinzip oder dem assoziativen Ästhetikprinzip, das er eben 1866 das erste Mal beschrieben hat. Wenn du es tatsächlich nicht schaffst, positive Assoziationen mit einem Produkt hinzubekommen, und positiv heißt nicht unbedingt, dass es positiv im Sinne von schön, gut, toll und so weiter ist, weil wenn das Produkt, was weiß ich, wenn das jetzt eine böse Halloween-Maske wäre, die böseste Halloween-Maske der Welt, dann kann es sein, dass es eine ganz, ganz hässliche, grässliche und so weiter, aber sie soll eben genau das mit dem assoziiert werden, was es sozusagen, was gewünscht ist. Und wenn das nicht gegeben ist, dann hast du ein Problem. Weil es geht tatsächlich ganz viel um Assoziationen. Also einen echten Marktwert hat ein Produkt eben erst, wenn es nicht einfach nur etwas erfüllt, was man vordergründig denkt, dass es erfüllen soll. Also beispielsweise ein Wasser, was erfrischt oder was dich einfach, was deinen Durst stillt. Weil das wäre ziemlich einfach zu haben, indem du einfach schlichtweg das Wasser abzapfst aus deiner Wasserleitung. Das lässt du 20 bis 30 Sekunden laufen, dann ist es ziemlich kalt und dann ist es wahrscheinlich das gesündeste Wasser, was du haben kannst. Es ist sehr erfrischend, es ist nämlich wirklich frisch im wahrsten Sinne des Wortes und es ist auch noch sicher, weil es eben tatsächlich staatlich geprüft ist. Daran kann man das sehr, sehr schön erkennen, aber wenn du jetzt eben ein teures Tafelwasser XY kaufst, dann schwingt da eben eine Assoziation mit, die sozusagen diesen Extrapreis, und der ist ja gewaltig bei einem Tafelwasser oder bei einem Mineralwasser, einem Marken-Mineralwasser tatsächlich, dann plötzlich eine riesige Differenz im Wert tatsächlich ausmacht. Da kommt eben der sogenannte mentale Wert dazu, der psychologische Wert dazu. Das heißt, du kaufst eben nicht mehr nur etwas Erfrischendes, Sicheres und Gutes, sondern du hast auch noch das Gefühl, dass es vielleicht große Monarchen schon getrunken haben, dass es eine große Geschichte hat, dass du das beste Wasser der Welt hast und so weiter. All das, was du erstmal gar nicht schmecken kannst.
Über Fechners Assoziationsprinzip haben wir in der zweiten Folge der Bamberger Psychokalypse vor jetzt über einem Jahr schon mal gesprochen. Marius, wenn ich das mal so schmeichelhaft sagen darf, du bist ja ein Ticken älter als ich. Nicht so alt wie Klaus, aber trotzdem älter als ich. Das bedeutet, du hast in deinem Leben schon viel Werbung mitbekommen. Und jetzt ist die Frage, okay, wie hat sie sich denn über die Jahrzehnte vielleicht verändert oder auch für dich verändert?
Puh. Also, das ist jetzt ein rein subjektiver Eindruck, aber ich glaube, Werbung hat früher mehr mit Klischees gespielt, mit Stereotypen, teilweise auch angeeckt, provoziert. Während was ich die vergangenen Jahre so an Werbung gesehen habe, ist eigentlich immer recht belanglos, austauschbar. Es gibt ein paar schöne Bilder von Leuten, die irgendwo tanzen, alles ist bunt. Aber so richtig produktspezifisch ist das meiste gar nicht mehr. Also eine gewisse Austauschbarkeit. Das ist mir jetzt so aufgefallen im Vergleich auch schon zu vor 10, vor 15 Jahren. Ja, einfach dieses Spiel mit Stereotypen ist nicht mehr da.
Ja, man kann vielleicht das noch ergänzend ganz kurz sagen, dass es ganz früher tatsächlich mehr um Produkte ging. Dann kam tatsächlich diese Phase, wo das extrem klischeehaft war. Und heute geht es eben sehr viel mehr um sowas wie Lifestyle, sowas um einfach, ja, eigentlich genau das, was ich vorhin gesagt habe, diese Assoziationsgeschichten, die aber relativ beliebig sind. Es soll einfach positiv aufgeladen sein. Wenn du dieses Produkt irgendwo siehst, da erinnert sich natürlich keiner mehr bewusst daran, an die tanzenden Personen, die alle total toll ausschauen und von irgendeinem Boot runterspringen oder irgendwas Cooles machen. Es ist austauschbar, wie du sagst, aber du hast eben dieses positive Gefühl dabei. Das heißt, also das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht beim Waschmittel unbedingt haben, aber bei einem, was weiß ich, Bier, bei einem Rum, bei einem, keine Ahnung, vielleicht auch bei einer irgendwie was zum Anziehen, bei irgendeiner Marke, die Bademode macht oder irgendwas. Aber du wirst einfach genau dieses Gefühl dir mitkaufen. Ja, ein Gefühl, dass du auch einer von den attraktiven Leuten, jungen Leuten bist, die da von dem Boot runterspringen, tanzend, feiern und so weiter. Und es ist sozusagen viel mehr heute verstanden, wie das Assoziationsprinzip funktioniert. Aber, und da hast du, finde ich, völlig recht, dass es eben nicht mehr dieses klare Konturieren ist, dass du einfach sagst, dafür stehen wir. Und auch wenn das klischeemäßig ist, jeder weiß genau, für was dieses Produkt steht. Das ist nicht einfach nur positiv aufgeladen oder emotional aufgeladen, affektiv aufgeladen, sondern wir stehen für das und das. Und das ist eben heute dieses Stehen für irgendwas ist wahnsinnig schwierig in der globalen Welt, weil A, ist es eben in vielen Ländern ganz unterschiedlich, wird das dann aufgenommen. Und die zweite Sache ist, das ist eben fragil. Also wenn du dich mal für irgendwas positioniert hast, kann das sein, dass du morgen vielleicht gebasht wirst, dann wirst du durch das Dorf getrieben und dann hast du vielleicht ein Problem. Was aber eine traurige Sache ist, eine traurige Entwicklung, ehrlich gesagt.
Vor dem Hintergrund gibt es ja auch zum Beispiel gesetzliche Bestimmungen, die ja einfach zum Beispiel verbieten, dass bestimmte Produkte gezeigt werden oder dass bestimmte Produkte, meistens jugendgefährdende Produkte, zu einer bestimmten Uhrzeit beworben werden. Aber trotzdem ist da jetzt eine Frage, wie verkauft man etwas, wie wirbt man für etwas, dessen Modalitäten sich visuell nicht hundertprozentig vermitteln lassen. Also ein Beispiel, ich meine, ich kann zum Beispiel informativ werben. Ne? Ich kann einfach Text irgendwo rauf, auf irgendeine Anzeigetafel packen. Hier geht zu dieser Autowerkstatt zum Beispiel. Wir bieten folgendes Angebot an. Oder Supermarktprospekte. Ne? Da sieht man, okay, Paprika ist im Angebot. Relativ einfach. Man sieht die Paprika, man sieht den Preis, man hat alle Informationen, die man braucht. Aber diese Werbung vermittelt mir nicht das Gefühl, diese Paprika zu brauchen. So, sondern sie setzt an diejenigen Leute an, die sagen, ach ja, ich brauche gerade aus anderen Gründen Paprika, aber diese Lust auf Paprika wird nicht durch diese Werbung hervorgerufen. Und das ist natürlich bei Problemen ein Problem, vielleicht bei Produkten, die sehr, sehr teuer sind, wie zum Beispiel einem Auto. Weil natürlich kann man sagen, okay, ich brauche gerade ein Auto aus den und den Gründen, aber vor dem Hintergrund, wenn es um reine Mobilität gehen würde, wären Luxusautohersteller pleite oder würden nicht existieren. Also die Frage, die ich gerade umständlich formuliere, ist, wie erwecke ich das Bedürfnis nach dem Produkt durch die Werbung?
Du musst eben einen Markencharakter schaffen oder eine Markenpersönlichkeit. Und gehen wir mal von einem technischen Produkt aus, was tatsächlich sehr ähnlich ist, wenn du erstmal so ein Produkt dir genauer angeschaut hast, also sowas wie Smartphones. Da braucht man jetzt keine Schleichwerbung zu machen, aber wenn du drei Marken nennst, Samsung, Huawei und Apple, dann hast du den größten Teil des Marktes abgedeckt mittlerweile. Und wenn du die Produkte tatsächlich anschaust, das kommt natürlich immer auf die jeweilige Generation an und da wird es immer leichte Unterschiede geben, aber im Prinzip wirst du mit jedem Produkt sehr, sehr gute Produkte mittlerweile haben. Aber das eine Produkt, und die sehen auch noch genauso aus, das ist bei Smartphones ist es wirklich frappant. Also da kann es jetzt sein, dass der eine ein bisschen eine bessere Optik hat, der andere hat einen ganz bisschen länger laufenden Akku, aber im Prinzip ist es kupftwickhechtelt. Also es ist vollkommen egal. Und jetzt nimmst du diese Telefone und du musst sie aufladen mit einer Persönlichkeit. Also jetzt machst du es erstmal mit einem Schriftzug. Okay, der Schriftzug, könntest du sagen, naja, das ist ja einfach der Markenname, das ist doch nichts anderes. Aber okay, der bringt auch schon was rüber. Der hat serife Schrift, nicht serife Schrift, kursiv versus nicht kursiv. Der eine ist blau, der andere ist regenbogenfarben und so weiter. Du kannst also hier schon mal was rüberbringen. Du kannst Klänge, zum Beispiel während du dieses Produkt zeigst, kannst du Klänge einbinden. Du kannst auch andere Dinge währenddessen zeigen. Du kannst einen User zeigen, der besonders attraktiv ist, besonders sportlich, der vielleicht sowieso Sport macht und das Phone hast. Und dann wirst du irgendwann, wenn du mal gefragt wirst, Mensch, was würdest du denn gerne nehmen, nimmst du eben intuitiv das, eher, natürlich nicht mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit, aber hier geht es nicht um die ganz großen Wahrscheinlichkeiten, dass die Leute genau wissen, für was dieses Produkt steht, sondern eher tendenziell nehmen sie das eine Produkt, weil sie eben sportlicher sein wollen, bei der andere, der das technischere Know-how haben will. Aber ob das wirklich das technischere Know-how hat oder ob das sportlicher ist, deswegen, weil das irgendwie angeblich leichter ist, das ist eine andere Sache. Und du kannst natürlich auch viel, was du gerade gesagt hast, mit angeblichen Fakten kannst du natürlich auch was schaffen. Also du behauptest zum Beispiel, du hättest ein spezielles Display, was besonders hochauflösend ist. Und du darfst zwar nichts Falsches behaupten, also wenn es jetzt nicht hochauflösend wäre, wäre das natürlich ein Problem, aber was ist hochauflösend? Alle sind hochauflösend, ja? Wenn du aber sagst, du hast diese spezielle OLED-Technik drin, die aber fast jeder hat, dann ist es trotzdem, dass die Leute irgendwann sagen, Mensch, also ich will schon so ein richtig gutes Display. Und so richtig vergleichen kannst du die gar nicht, aber du hast das Gefühl, dass das Display und dass die Kamera, dass es einfach ein bisschen besser ist. Und das sind jetzt hochtechnische Geräte, wo man das schon nicht mehr richtig vergleichen kann, aber das kannst du selbst mit Bananen machen. Also ich zeige das Beispiel immer mit Bananen und du klebst halt, und das ist noch nicht lange so Usus, das gibt es eben seit meiner Kindheit etwa, dass man auf Bananen, auf eine bestimmte Bananenmarke, hat man das relativ früh erkannt, dass man eben, da gab es auch tatsächlich einen Werbeslogan, nenn mich niemals eine Banane, ja, weil diese Bananenfirma, diese Fruchtfirma, diese herstellende Firma für auch Bananen, eben irgendwann entschieden hat, wir stellen keine Bananen mehr her, sondern nur noch Markenbananen. Obwohl das natürlich irgendwie absurd klingt, aber es ist eben eine Richtschnur für viele Leute, dass sie sagen, ah ja, aber das ist ja eine Markenbanane, das ist ja nicht irgendeine Banane, was ziemlich absurd ist, weil eigentlich isst du eine Banane, das ist ja schon von Charge zu Charge ist es total unterschiedlich. Wenn du jetzt nicht sagen würdest, okay, das muss ein bestimmtes Asset haben, wie zum Beispiel schadstoffarm, aber darum geht's meist gar nicht bei diesen Marken, sondern die sagen einfach, wir sind eine bessere Marke. Wir sind eine Marke an sich. Wir sind nicht eine x-beliebige Banane. Und damit kannst du einen riesigen Mehrwert schaffen.
Bis zu welchem Grad kann ich denn das Verhalten, das konkrete Verhalten von Menschen in der Kaufentscheidung beeinflussen? Also über welche Effektstärken sprechen wir hier?
Also das ist so wie in der Pharmakologie, dass man ganz andere Effektstärken, also was ist eine Effektstärke erstmal? Das ist sozusagen ein Abstand zwischen einem, beispielsweise hier einem erzielten Kauf oder einem erzielten Kaufpreis versus einem normalen Kaufpreis, wenn ich nicht die Werbemaßnahme erzielt hätte. Und normalerweise standardisiert man das irgendwo noch, aber erstmal geht es um diesen Abstand. Ne? Und diese Effektstärke ist festgelegt worden einmal in den 80er Jahren. Da gibt es große und mittlere und kleine Effekte, aber man muss immer aufpassen, in welcher Domäne man ist. Und in der Pharmakologie und in der Werbung ist so ein bisschen wie bei Spam-Mails. Da ist es eigentlich relativ wurscht, dass es muss kein mittelgroßer oder großer Effekt sein, es kann schon ein kleiner Effekt sein, weil so wahnsinnig viel vertrieben wird, dass eben selbst ein kleiner Effekt einen riesigen Effekt sozusagen faktisch hat. Also für ein Unternehmen kann das Milliarden ausmachen, wenn es nur ein ganz bisschen häufiger gekauft wird und plötzlich hast du eine Marktdominanz. Genauso wie bei einer Spam-Mail, wo man sich ja immer fragt, wer klickt denn da drauf? Muss man da total bescheuert sein? Nein, es kommen eben verschiedene Faktoren zusammen. Es passiert sehr selten, dass jemand draufklickt, weil er eben vielleicht gerade zu viel zu tun hatte, weil er gerade einen Anruf bedienen wollte oder weil er wirklich auf ein Stichwort gestoßen ist, was ihn interessiert. Und dann klickt man da drauf. Und dann ist es aus. Dann hat man plötzlich Ransomware oder andere Software-Produkte drauf, die man nicht haben wollte, ein Wurm oder ein Virus oder irgendwas. Aber es macht trotzdem zum Schluss einen enormen großen Schaden in dem Fall aus. Und deswegen muss man ein bisschen aufpassen, dass man diese Effektstärken nicht vergleicht mit zum Beispiel experimentellen Effektstärken von Experimentalaufbauten, wo das ganz anders definiert ist.
Okay, aber für mich klingt das immer so ein bisschen ja deprimierend, weil wir haben hier die Werbeindustrie, wir haben die Werbepsychologie, wir haben Art Director dahinter, die sich Gedanken machen, teure Kampagnen. Und ja, am Ende scheint so nach dem Motto, naja, Hauptsache Wiederholung. So, Wiederholung scheint der beste Prädiktor zu sein. Also warum gebe ich denn dann so viel Geld dafür aus, wenn ich am Ende einfach nur im Grunde genommen immer wieder den Markennamen in einem bestimmten Kontext einfach nennen muss? Würde es nicht einfach ausreichen, und so haben ja auch manche Firmen schon geworben, einfach nur den Markennamen auf ein schwarzes Plakat zum Beispiel zu drucken. Ich glaube, eine bekannte Automarke hat das mal in die Richtung gemacht.
Das funktioniert auch ziemlich gut. Also reine Wiederholung ist alleine schon tatsächlich ganz gut, vor allem wenn es so eingebunden ist, dass du zum Schluss beispielsweise eine Art Repräsentativitätsheuristik hast. Also wenn du an eine bestimmte oder auch eine Verfügbarkeitsheuristik auslöst, auch das geht. Also Repräsentativität wäre, du denkst zum Beispiel drüber nach, ein Müsli mal wieder zu erwerben und plötzlich kommt dir genau dieses Müsli in den Kopf, was in der Werbung, in der Radiowerbung vor allem permanent genannt wird. Einfach deswegen, weil du hast gar keine andere mehr tatsächlich im Kopf für ein Müsli, beziehungsweise als Namen hast du keinen anderen verfügbar. Und das funktioniert schon ziemlich gut, das muss man ganz offen sagen. Aber dann gibt es natürlich so Sondermarken. Es gibt eine sehr, sehr bekannte Kultmarke im Bierbereich aus München. Eine sehr, sehr alteingesessene Marke, wo eine der Hauptproduktionsstätten in der Landsberger Straße ist. Und diese Marke hat prinzipiell sich gedacht, sie machen keine Werbung. Die produzieren einfach ein hervorragendes Bier, was in zwei Varianten besonders bekannt ist. Und das ist so ein Kult und es dreht sich auch viel der Kult darum, dass es eben keine Werbung gemacht wird, dass hier keine Werbung gemacht wird, wo auch gesagt wird, hier wird keine unnötige Werbung gemacht. Das ist sozusagen der Nachsatz. Und das kommt so gut an, dass es wiederum so verfügbar ist als eine offensichtlich sehr ehrlich agierende Marke und die Leute reden viel darüber. Und in der Stadt, in der du mal früher beheimatet warst, eine relativ großen Stadt in Deutschland mit dem Namen Berlin, da ist das zum Beispiel auch eine Kultmarke geworden. Also wenn du ein bayerisches Bier trinken willst, dann trinkst du ganz oft genau dieses Bier aus München, weil man irgendwie das Gefühl hat, das ist so ein Underdog, ein gewisser. Ist er nicht wirklich, ist eine Riesenbrauerei eigentlich, aber die schaffen das eben mit dem gegenteiligen Konzept, was aber eigentlich genau das gleiche Konzept ist. Nur da machen die Kunden selber und die Kundinnen eben diese Wiederholung. Aber Wiederholung an sich ist was extrem Positives und meist wird es aber so, durch Art Directors wird es so gefasst, dass sie eben sagen, wir können das nicht einfach plump immer wieder wiederholen, es soll auch einen Entertainment-Charakter haben und deswegen gibt es immer wieder sehr kreative Werbekampagnen, aber trotzdem geht es darum, einfach diese Marke am Laufen zu halten und im Bewusstsein zu behalten.
Ja, und was Niklas, was du jetzt auch gefragt hast mit den kleinen Effektstärken und dieser Wiederholung, angenommen, es gäbe jetzt 1000 Müsli-Sorten und keine würde Werbung machen. Dann würde die eine Müsli-Sorte, die einfach nur Plakate macht mit Namen der Müsli-Marke, natürlich ziemlich durchschlagen, auch von der Effektstärke her. Aber der Vergleich ist halt, alle Müsli-Marken machen Werbung. Das heißt, du musst in diesem Konglomerat-Gemisch aus Werbung ja irgendwie dann noch herausstechen. Und das macht es so schwer, weil wenn einfach jede Automarke nur noch, das was weiß ich, Audi, BMW, Mercedes und so weiter, und es würde einfach nur auf dem Plakat stehen, würde sich jeder denken, was soll denn der Quatsch? Das heißt, der Erste, der es macht, hat vielleicht noch gute Chancen, aber für die anderen ist diese Methode dann eigentlich schon verbrannt, weil dann stehen sie als billige Nachahmer da. Und dadurch halt dieser Zwang zum Kreativsein. Du musst ja irgendwie relativ zu den anderen gut sein und nicht nur absolut.
Muss salient sein. Du musst salient sein und das kannst du auch durch eine ganz konventionelle Strategie, indem du das immer nur wiederholst, also die Marke, die ich vorhin genannt habe, die sehr, sehr bekannt ist, die praktisch jedem Hörer und jeder Hörerin wahrscheinlich sofort in den Kopf kommt. Nur werden wir die nicht nennen, ja, weil wir nicht irgendwie weder gesponsert werden, noch wollen wir von dieser Marke gesponsert werden erstmal. Aber das Spannende ist, dass die Leute auch sich echauffieren über diese Marke. Ja, also die sagen, Mensch, das ist ja furchtbar nervig, aber Fakt ist, diese Werbung bringt genau das auf den Punkt. Also sie bringt sich immer wieder ins Gespräch auch, die Leute reden dann auch noch über die Marke. Das ist eigentlich das Allerbeste, was du haben kannst, dass du darüber redest. Das darf nur nicht extremst negativ sein. Also wenn das jetzt wirklich, wenn da so richtig eklige Sprüche reinkommen würden, unflätige Sprüche, wo man irgendwann sagt, nee, diese Marke müssen wir bannen, gegen die müssen wir vorgehen, dann wird sie irgendwann so negativ assoziiert, dass es tatsächlich ein Problem ist. Aber in dem Fall ist es zwar, die Werbung an sich ist zwar ein bisschen nervig, aber zum Schluss ist es so, dass du das Gefühl hast, wahrscheinlich ist das doch eine sehr ehrliche Marke, weil die machen das so hemdsärmlich und sowas von dilettantisch, könnte man sagen, weil das ist, tatsächlich ist es bekannt, das ist der Inhaber selber, der das einspielt, extrem sparsam ist und im Keller sich ein Studio eingerichtet hat. Und diese Geschichte alleine, wenn ich die dir erzähle, dann denkst du ja, naja, also dann muss das ja irgendwie das Geld doch in das Produkt fließen. Und wahrscheinlich ist das Produkt, obwohl es nervig beworben wird, wahrscheinlich einfach ein saugutes Produkt. Und so geht das eben tatsächlich in die Köpfe rein.
Aber du redest jetzt von Müsli und nicht mehr von Autos, oder?
Von dem Müsli, ganz genau, okay. Ja.
Es gibt ja auch eine sehr bekannte Firma, die sich auf den Austausch von Windschutzscheiben spezialisiert hat, die vom Nervigkeitsfaktor dann nochmal
unglaublich nervig drüber liegt, ne? Aber jetzt passiert dir Folgendes, dir fliegt tatsächlich ein großer Stein von einem LKW auf der Autobahn A9 von München kommend nach Berlin, fliegt dir das rein, total ärgerlich, willst natürlich weiterfahren. An was denkst du? Genau an diese Firma, wo auch noch ein Rechtschreibfehler drin ist im Deutschen, weil es ja eine amerikanische Marke ist und der Begriff Glas, weil es geht eben um etwas, was mit Glas zu tun hat, wird auch noch anders geschrieben. Also da ist eigentlich alles falsch, könnte man sagen. Ich
glaube, das ist aber markenrechtlich Absicht.
Natürlich, natürlich. Aber irgendwie würdest du normalerweise sagen, Mensch, das muss doch erstmal richtig gestellt werden und es kann doch nicht sein für den deutschen Markt, dass es falsch ist und was weiß ich. Aber damit kannst du auch Markenschutz haben beispielsweise. Damit kannst du dich international, kannst du dich vermarkten. Du hast eine Menge Vorteile und du bist aber vor allem verfügbar. Also als mir mal so ein Stein reingefallen ist, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe genau das eingegeben und habe genau diesen Händler dann angefragt und dachte auch noch, dass es ein besonders günstiges Produkt ist, was es nicht war.
Also es ist im Grunde genommen, also ist Werbung oder manche Werbung ja nicht nur eine kurzfristige Investition nach dem Motto, okay, wenn du das nächste Mal im Supermarkt stehst, dann kaufst du bitte dieses Produkt, vielleicht weil es ein Produkt des alltäglichen Gebrauchs ist, sondern es geht auch vielmehr darum, sozusagen so einen Stachel zu setzen, der dann im Falle des Falles eben rausgezogen wird oder anfängt zu jucken, wenn man dieses Produkt oder diese Dienstleistung braucht. Und das ist ja dann auch das Spannende zum Beispiel an Social Media und den Daten, die wir hinterlassen, weil das natürlich eine gezielte Werbung ermöglicht, die davor nicht möglich war. Weil bleiben wir jetzt bei diesem Windschutzscheiben-Austausch-Service. Ich kann diese Werbung natürlich breit disseminieren, aber dann erreiche ich vielleicht auch Menschen, die überhaupt gar nicht Auto fahren können. So, oder die es überhaupt nicht machen wollen oder gar kein Auto haben. Also muss ich ja, und das ist ja dann der Vorteil, sollte ich vielleicht gezielter nur die Leute ansprechen, wo ich weiß, okay, die fahren sehr viel Auto, vielleicht auch die fahren auf Strecken, in denen das Risiko, dass die Windschutzscheibe kaputt geht, höher ist, weil die Strecken länger sind, sie länger fahren, was weiß ich. Also hier gezieltes Marketing, um diesen Stachel noch tiefer sozusagen reinzudrücken.
Das ist die moderne Sichtweise und die kannst du mit Technik heute auch so bewerkstelligen. Fakt ist aber, dass die sehr, sehr grob und global streuende Strategie vielleicht sogar die bessere ist. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Kommen wir zurück zu den Autos, die der Marius ins Spiel gebracht hat und nehmen wir mal einfach eine ganz, ganz große Stuttgarter Marke, die sehr viele Menschen kennen. Die haben über 70 Jahre, knapp 70 Jahre ist es jetzt her, haben die angefangen zu lancieren, dass sie eine extrem sicherste, eine sichere Marke, eigentlich die sicherste Marke der Welt sind. Die haben angefangen tatsächlich, das ist Fakt, mit Crashtests, also in den 50er Jahren. Und die haben immer wieder gezeigt, dass ihre Autos extrem sicher sind. Heutzutage ist es nicht mehr nachweisbar, dass es das sicherste Auto ist. Es gibt sehr, sehr viele Autos, die sich die Ränge tatsächlich teilen. Man kann das eben objektiv heute messen, weil Crashtests nicht nur in dieser Firma tatsächlich durchgeführt werden, sondern unter standardisierten Bedingungen, beispielsweise in Landsberg am Lech vom ADAC. Da gibt es ein riesiges Crashzentrum, also in Oberbayern. Und dort werden solche Sterne vergeben, bis zu 5 Euro NCAP-Sterne. Und jetzt gibt es tatsächlich so, dass eine Marke, beispielsweise aus Frankreich, die ein anfängliches C hat und so einen komischen Buchstaben zwischendrin hat, den man nicht richtig lesen kann, dass diese Marke in allen Tests mittlerweile fast ebenbürtig ist. Trotzdem wirst du die französische Marke, weil die nie auf diesen Sicherheitsaspekt so einen extremen Wert gelegt haben in der Werbung, also kurzzeitig ist das ein bisschen anders gewesen, da kann ich vielleicht mal irgendwann spezifischer drüber sprechen, aber eigentlich waren deren Werte eher, dass es ein praktisches Auto ist, dass es ein bequemes Auto ist, aber niemals dieses Sicherheitsaspekt in den Vordergrund stellend. Und wenn du jetzt diese Tests liest, kann es sein, dass du zwar immer noch der Meinung bist, dann, ich vertraue diesen Tests, aber mitschwingen tut vor allem, dass diese Stuttgarter Marke viel, viel sicherer ist. Und jetzt kann es eben sein, deswegen habe ich gesagt, es ist manchmal klug, das einfach so breit zu streuen, ohne dass du weißt, wo das irgendwann mal ankommt. Weil zum Schluss ist es so, wenn du, was weiß ich, mit deiner Großmutter sprichst und du sagst, Mensch, ich würde so wahnsinnig gern diese Marke aus Frankreich kaufen, aber vielleicht kaufe ich mir doch so ein Auto aus Stuttgart, dann sagt vielleicht deine Großmutter, Mensch, aber Niklas, willst du nicht ein sicheres Auto fahren? Ja, und dann ist plötzlich so, und dann sagst du, ja, aber eigentlich sind die schon sehr, sehr sicher, diese anderen. Und dann sagt sie, nee, das glaube ich aber nicht. Und dann ist es vielleicht für dich das Entscheidende, weil deine Großmutter das gesagt hat. Obwohl sie sich gar nicht mit Autos so groß beschäftigt, aber naja, die, irgendwie ist da doch ein Wissen dabei, hat man immer das Gefühl, wenn jemand einem was rät. Und das ist eben, deswegen, ich würde heute überhaupt nicht mehr der Meinung sein, dass man zu gezielt, man kann es natürlich heute viel einfacher machen und es ist günstig, gezielt Werbung zu schalten, aber dieses globale Gefühl, dass etwas so und so ist, ist sehr, sehr klug tatsächlich zu schüren.
Also so eine Art Proxy-Effekte.
Ja, genau.
Ne? Ich beeinflusse eine Zielgruppe über die Peer Group im Grunde genommen. Zum Beispiel, ich habe ein Produkt, was ich für Kinder rausbringe, aber ich weiß, okay, Kinder haben eine sehr geringe Kaufkraft, also schneide ich meine Werbung auf die Eltern zu, nach dem Motto, hier kauft diesen Pudding, der ist gesund, kauft dieses Getränk, es ist gesund. Die Eltern geben das dann an die Kinder weiter und die Kinder entwickeln plötzlich eine positive Einstellung, nerven die Eltern darüber, dass sie doch so gerne dieses Produkt haben möchten, bauen vielleicht eine langfristige, nostalgische Produktbeziehung auf und die Aufgabe des Werbenden ist sozusagen, oder der Werbung ist abgeschlossen
dadurch. Genau, und das ist exakt das, was ich eben am Anfang präzisierend sozusagen gesagt habe, dass es eben nicht um direkte Verkaufsförderung geht, sondern diese Produkteinstellung, eine langfristige, positivere Produkteinstellung oder eine Charakterisierung einer Marke, weil es kann ja auch sein, dass, was weiß ich, eine andere Marke aus Stuttgart oder aus der Nähe von Stuttgart-Zuffenhausen, die eben sehr sportlich markiert ist, die ist sozusagen ein Fünfjähriger oder eine Fünfjährige, wird sich den wahrscheinlich kaufen. Ich meine, außer es ist vielleicht, was weiß ich, die Prinzessin von so und so. Und die kauft sich das einfach, weil sie das lustig findet. Aber es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ein Fünfjähriger sich sowas kauft. Aber fünfjährige Personen sind irgendwann auch 50. Ja, das ist dann das Zielpublikum vielleicht eher für einen Sportwagen. Und 45 Jahre später wird irgendwann der Wunsch sein, ich will einen Sportwagen und natürlich kaufe ich dann diesen Wagen aus diesem Ort in Süddeutschland.
Jetzt trotzdem noch mal eine vielleicht naive Frage zum Thema, wann lohnt sich Werbung? So, es gibt ja große Sportereignisse in den USA, die dafür bekannt sind, sehr, sehr aufwendige Werbung zu schalten. Und indem 30 Sekunden Werbung 5 Millionen Dollar kosten. So, das bedeutet, wenn ich jetzt eine Firma bin und ich kaufe mir einen Spot, gebe 5 Millionen aus, dann gebe ich vielleicht nochmal 5 Millionen für den Spot an sich aus. Also ich gebe 10 Millionen Euro und Dollar für 30 Sekunden Film aus. Rechnet sich das? Und wenn ja, wie?
Also, was weiß ich, wenn das eine Biermarke ist, die damit assoziiert ist beispielsweise und die Leute greifen jetzt bei so einem Ereignis, Super Bowl, meinst du wahrscheinlich, die greifen eben standardmäßig dann zu diesem Bier hin, weil sie eben das assoziieren mit diesem Ereignis, dann kann sich das locker leisten, kannst du dir das wahrscheinlich locker leisten. Es ist eines auf jeden Fall ziemlich klar, die Firmen, diese großen Konzerne werden vermutlich das sehr, sehr gut analysieren. Und insofern wird sich das auszahlen, ziemlich sicher. Davon kannst du ausgehen. Und das heißt aber nicht, dass es die beste Strategie ist. Vielleicht ist eine subversive, total günstige Guerilla-Strategie wesentlich erfolgreicher zum Schluss. Aber so eine lineare Strategie, das einfach mal zu platzieren und immer wieder in die Köpfe zu hämmern, das ist ja in der Euro 2021 oder 2020, wie sie ja offiziell heißt, ist es ja nicht anders. Da ist auf den Banden auch immer eine Marke aus Holland gezeigt mit einem roten Stern. Und das sieht man eben und wir wissen, dass tatsächlich der der Export von dieser Marke in Länder, die eben gerade noch in der WM, in der Euro sind oder in der WM oder welches Ereignis es auch immer ist, tatsächlich ansteigt. Also das kann man messen und das muss man halt gegenrechnen, ob sich das lohnt, sowohl die Werbung zu organisieren als auch zu lancieren.
Marius, apropos subversive Guerilla-Strategie und apropos Bier, weil wir gerade davon sprechen. Wir leben ja alle in Bamberg, einer Stadt, die für ihre Brauereikultur bekannt ist. 9 große Brauereien gibt es ab und zu, also oder manchmal auch ein paar mehr, je nachdem, was man zählt. Und jetzt ist es ja auffällig, dass von diesen Brauereien eigentlich nur die wenigsten wirkliche Werbung machen. Aber trotzdem scheinen ja alle recht erfolgreich zu sein. Also was hat es damit auf sich? Exportieren teilweise in die gesamte Welt, gewinnen Preise. Also das ist gute Handwerkskunst. Warum hat es das nicht nötig, Werbung zu machen?
Also ich kann jetzt in die Köpfe der Brauer und Entscheidungsträger nicht reingucken. Also ich kann jetzt keine definitive Antwort geben. Ich würde aber auch eine Vermutung vielleicht aufstellen, was mit dem zusammenhängt, was ich vorhin gesagt habe. Es ist ja alles relativ. Das heißt, wenn einer anfängt, müssen es alle machen. Und wenn es alle machen, hat wieder keiner einen Vorteil. Insofern weiß ich nicht, ob wenn Marken eh schon so stark besetzt sind wie in Bamberg, da noch sowas wie Differenzierung oder so wirklich einen großen Unterschied macht. Zumal du eh eine gewisse Werbung auch hast durch die Bierlaster, die hier herumfahren, durch die Brauereien und Schankstätten im Stadtgebiet, die ja auch Werbebotschafter sind, alleine dadurch, dass es von außen sichtbar ist, was da ausgeschenkt wird. Also da noch wirklich was draufzusetzen, was dann Effekt hat, inkrementelle Validität irgendwie noch da zu gewinnen, stelle ich mir schwierig vor. Aber oder wie würdest du das sehen, Klaus?
Ja, also wir müssen erstmal klar und deutlich machen, die meisten Marken, die es hier gibt, sind tatsächlich, es gibt eigentlich nur eine Marke, die überregional sehr bedeutend ist. Und die macht wiederum wirklich viel Werbung, aber eben wiederum nicht in Bamberg. Aber in Bamberg selber brauchst du das nicht, weil wir nämlich einen übergeordneten Wert haben. Also es sind lokale Brauereien, die sind maximal regional wirklich bekannt. Es gibt natürlich ein paar Möglichkeiten, die auch im Ausland zu kriegen. Das sind dann aber wirklich Spezialgeschäfte oder Spezialrestaurants. Es ist auf keinen Fall Massenprodukte, die man überall verfügbar kriegt, wie große überregionale Marken eben, die diese Werbung genau brauchen und weil sie eben ein Statement setzen wollen, weil sie bestimmte Werte transportieren wollen. Aber hier ist es eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Warum funktioniert das aber überhaupt? Weil eben Bamberg tatsächlich ganz, ganz stark sich so positioniert, dass es ein Brauhandwerk hat, was außergewöhnlich gut ist. Und man kommt hierher, weil so beworben wird, wiederum dieses Brauhandwerk, aber unspezifisch nicht eine bestimmte Brauerei, sondern hier wird einfach klar und deutlich gemacht, ihr kommt hierher und wenn ihr Bier mögt, dann werdet ihr hier im Himmel sein. Ja, also weil es hier die größte Brauereidichte wenigstens von historischen Braustätten gibt. Also es gibt mittlerweile Orte auf dieser Welt, wo es mehr Brauereien gibt, aber die sind eben nicht historisch begründet. Und das ist sozusagen der Wert, der transportiert wird und damit entfällt tatsächlich diese große Werbemaschine. Genau wie der Marius das gesagt hat, da reicht es vollkommen, dass die Brauereilaster, dass an der Zapfstelle dass kleine Plakate ausgehängt werden und dass man eben vielleicht solche kleinen Sachen macht wie Leiberl, also T-Shirts zu verteilen, in der Stadt zu verkaufen, Masken zum Beispiel jetzt während Covid-19 und dann weißt du genau, für wen. Also jeder ist sozusagen ein Werbeträger dann ein bisschen, aber das kann nur funktionieren in so einer lokalen Atmosphäre, wo auch noch diese Werte hochgehalten werden, weil es gibt natürlich wahnsinnig viele Gegenbeispiele, wo genau solche lokalen Marken kaputt gegangen sind und durch regionale, überregionale Marken oder internationale Marken ersetzt worden sind, fast überall übrigens auf dieser Erde.
Es gibt ja, wenn wir schon mal bei diesem Thema Bier bleiben, es gibt ja sogenannte Fernsehbiere, also diejenigen Biere, die sehr, sehr stark auf Fernsehwerbung setzen, die allerdings auch absolut austauschbar geworden sind. Einerseits teilweise hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung, weil sie alle aus der gleichen Region kommen, den gleichen Hopfen verwenden, das gleiche Wasser, den gleichen Malz. Und weil halt es im Grunde genommen darum geht, okay, bei welchem Supermarkt ist welcher Kasten jetzt im Angebot. und die Assoziationen, die dazu geformt werden, wenn wir mal bei diesem Assoziationsprinzip bleiben, sind eigentlich eher nach dem der unmittelbaren Verfügbarkeit. Ich trinke halt das, was gerade da ist. So. Das ist bei anderen Getränken zum Beispiel ganz anders. Da sind die Assoziationen viel stärker und dann muss man zum Beispiel fragen, ob eine bestimmte Cola-Sorte okay ist hinsichtlich einer anderen Cola-Sorte, weil es eben nicht austauschbar ist. Und jetzt, was du gesagt hast mit diesem, okay, wir sind hier in der Genussregion Oberfranken, so heißt es ja, große Brauereidichte. Die Leute werden eingeladen, sich durchzuprobieren im Grunde genommen und zu jeder einzelnen Marke ihre eigenen Assoziationen zu schaffen. Also es wird gar nicht gesagt, hier trink das, das ist das Beste, sondern vielleicht natürlich, man hört Empfehlungen, geh mal dahin, fahr mal in den Ort, geh mal auf den Keller, da gibt es das gute Bier. Aber grundsätzlich geht es ja eher darum, seinen eigenen Weg sozusagen dadurch zu finden. Und dann ist ja vielleicht die Stärke, wenn halt wirklich einfach nur gesagt wird, hier, wir werben mit einer grundlegenden Qualität, ne? Wird auch immer gesagt, ne? Deutsches Reinheitsgebot, manchmal sogar bayerisches Reinheitsgebot, dann
was ja auch richtig
manchmal
ist.
Auch noch, dann auch manchmal nochmal Bamberger Reinheitsgebot.
Das ist ein anderes allerdings, ja.
Also, was allerdings auch vollkommen sinnentleert ist, für diejenigen Personen, die sich nicht damit auskennen, die lesen das dann und dann lesen sie eine ältere Jahreszahl und sind schon zufrieden. Aber es werden keine spezifischen Aussagen gemacht. Und das ist allerdings auch wieder so produktspezifisch, weil wenn wir jetzt dieses Prinzip auf zum Beispiel Autos übertragen würden, das würde nicht gehen. Weil ich kann in den Supermarkt gehen und mir 10 Flaschen Bier mitnehmen und dann an 10 Tagen verkosten und dann mich entscheiden, welches Bier ich am liebsten mag. Aber ich kann natürlich keine 10 Autos kaufen, mich dann entscheiden, was am besten ist und die anderen einfach nur in der Garage stehen lassen oder eventuell zurückbringen, weiß ich nicht. Das funktioniert einfach nicht so. Und dann muss man halt immer eine unterschiedliche Strategie je nach Produkt und Kontext fahren.
Wobei du jetzt vielleicht auch ein bisschen unterschätzt natürlich, dass jede der einzelnen Marken natürlich mit ihrem einzelnen Keller, mit ihrem einzelnen Klientel zum Beispiel auch etwas in dir assoziiert. Also manche Marken sind eben deutlich jünger, manche sind eher traditionell und eher durch ältere Leute, traditionellere Werte, bestimmten Geschmack und so weiter geprägt. Insofern darf man das nicht unterschätzen. Du kaufst auch ein bisschen das Ambiente mit, du kaufst ein bisschen die Farben mit, die dort eine Rolle spielen. Wenn es eher so ein Altweiß oder so ein gelbliches Weiß ist, dann wirst du an etwas Traditionelleres oder wenn es tatsächlich so eine gotische Schrift ist und das gibt es einige hier, die sowas verwenden, dann verändert das natürlich auch einfach den Markencharakter. Eins ganz kurz vielleicht noch zu diesen Fernsehbieren. Alle diese Fernsehbiere, die du so nennst, sind fast alles Familienunternehmen trotzdem, sind trotzdem international gesehen relativ kleine und handwerklich hervorragend gemachte Biere, die übrigens auch sehr unterschiedliche Charaktere haben. Also es ist nicht ganz so, wie du das tatsächlich dargestellt hast. Das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Wir reden eben von einem Markt hier, der extrem hohe Qualität aufweist insgesamt. Also darf man nicht vergessen.
Aber dann wieder, wie Marius ja gesagt hat, es geht ja nicht nur um den absoluten Wert, sondern um den relativen Wert.
Ja, absolut. Das ist richtig.
Und jemand, der halt aus einem Land kommt mit nicht so einer hohen Bierqualität, erlebt das anders als halt jemand, der in Deutschland anders sozialisiert wurde. Und das ist aber eben auch nochmal wichtig, ne? Weil das ja auch dann wieder bestimmt, welche Aspekte ich in der Werbung hervorheben muss, um bei meinem Publikum anzukommen. Also wenn ich zum Beispiel im Ausland eine deutsche Marke bewerbe, kann es ja sein, dass ich einfach mit Made in Germany werbe. So. Das kommt in Deutschland natürlich auch gut an, hat aber natürlich einfach eine andere Konnotation. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt in China etwas mit Made in Germany bewerbe, dann heißt es, okay, das steht für Qualität. Und wenn ich etwas in Deutschland mit Made in Germany bewerbe, kriegt es neben dem Qualitätsaspekt zum Beispiel plötzlich auch einen regionalen Aspekt. Und plötzlich verändert sich die Werbekampagne, weil man nicht nur etwas qualitativ Hochwertiges kauft, sondern eventuell auch etwas mit kurzem Produktionsweg und Auslieferungsweg und damit einfach wieder eine neue Qualität des Produktes erwirbt, die in China überhaupt nicht möglich war. Und damit beende ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Schreibt uns gerne Kontakt at bamberger-psychokalypse.de und wir hören uns nächste Woche.
Niklas Tschüss. Danke, servus, ciao.
Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.